Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin 133, dem beschaulichen kleinen Nachrichtenrückblick auf die Themen, die Spieler- und Spielebranche in den letzten Wochen so bewegt haben. Und Bewegung gab es da vor allen Dingen im Hardware-Bereich. Nvidia storniert einen Produktlaunch und hat außerdem einen kleinen PR-Brand zu löschen. Denn manche Stromadapter ihrer neuen High-End-Grafikkarten, die scheinen defekt zu sein und in den PCs ihrer Benutzer zu schmelzen. Außerdem gibt es neue Infos und Zahlen zu Microsofts Geschäft mit dem Game Pass, ein bekanntes Studio verliert sein Gründerduo, ein US-Horrorspiel wird nicht in Japan erscheinen und die Disc-Version des neuen Call of Duty ist in Wirklichkeit die Digitalversion, nur als Disc verkleidet, Potzblitz. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Sendung. Debatte um gefährliche Produktionsfehler bei Stromadapter für RTX 4090-Karten. Am 24. Oktober meldete sich ein User im Nvidia-Unterbereich der Aggregator- und Community-Website reddit.com mit einem Problem und zwei Fotos. Der 12-Volt-Stromadapter seiner neuen RTX 4090-Grafikkarte, der sei irgendwie verbrannt oder geschmolzen und genau das zeigen seine Bilder. Geschmolzenes Plastik bei Stecker und Buchse. Und seitdem herrschten in der Hardware-Szene große Aufregung und ein brennendes Interesse. Was ist da los? Wie kann das passieren? Betrifft das alle RTX 4090-Karten? Im Verlauf der letzten Tage sind da einige Details ans Licht gekommen und Dinge passiert, die ich nachfolgend aufzeigen werde. Denn es ist zum einen wirklich kritisch, wenn eine PC-Komponente schmilzt oder gar in Flammen aufgeht. Da sind potenziell Leib und Leben in Gefahr. Man denke an die erste Serie der NZXT H5110 Elite PC-Gehäuse, dessen Fanhub mangelhafte Isolierung aufwies und daher Feuer fangen konnte. Da war aus gutem Grund ein kleiner Skandal am Kochen. Und zum anderen ist das einfach eine interessante Story. Nun, also ein dubioses, geschmolzenes Kabel bei den neuen sauteuren Nvidia High-End-Grafikkarten. Und damit haben wir Indiz Nummer 1, einen neuen Stecker, den sogenannten 12VH-PWR-Anschluss. Das ist ein neu designter, flacher Stromstecker, um vom Netzteil bis zu 600 Watt an die Grafikkarte zu liefern. Der Stecker hat 12 größere Pins für Spannung und Erdleiter sowie darunter oder darüber angebracht, je nachdem wie man das betrachtet, 4 ganz kleine Pins für simple Datenübertragung. Mithilfe dieser Sense-Pins kann die Grafikkarte erkennen, ob ihr vom Netzteil 150, 300, 450 oder gar 600 Watt zur Verfügung stehen. Dieser neue Stecker, der kam nicht so auf der Wurstsuppe dahergeschwommen, wie meine Laternenlehrerin zu sagen pflegte, sondern der ist Teil der neuen ATX 3.0 Netzteilspezifikation und der zukünftigen PCI Express 5.0 Grafikkarten. Für diese neue Generation wird das den Standard-Stromanschluss stellen und das behebt auch einige bisherige Probleme. Konkret das Kabelwirrwarr beim Anschluss besonders leistungsfähiger Grafikkarten. Die kamen bislang mit bis zu 3 dieser 8-Pin PCI Express Stromanschlüsse daher, für die ihr gleich mehrere Kabel zwischen Netzteil und Grafikkarte ziehen musstet oder halt benutzen musstet, wenn das nicht modular war. Und da gibt es auch noch allerlei unkontrollierbare Varianz. Zieht ein User für jeden Stecker ein eigenes Kabel zwischen Netzteil und Grafikkarte, das wäre ideal, oder nutzt ihr ein Kabel mit einem Doppelstecker, sozusagen ein Kabel für 2 Buchsen, das ist weniger ideal, oder sind gar noch Adapter im Spiel? Dann kann es sein, dass das Netzteil auf einer seiner 12-Volt-Schienen überlastet ist, obwohl es eigentlich genug Leistung für den Betrieb dieser Grafikkarte hat. Das ist alles wenig elegant, es verbraucht viel zu viel Kabel und Adapter und sieht dann auch nicht schön aus, dieser Kabelsalat. Ein einfaches, einziges Kabel, was auch wirklich designt ist, um hohe Stromlast ans Netzteil zu liefern, ist da eigentlich der Königsweg. In Zukunft wird also alles einfacher. 16 Pins im Netzteil, ein einziges Kabel und 16 Pins im Stecker an der Grafikkarte. Und ein einziger genormter Grafikkartenanschluss, elegant, simpel und standardisiert. Allerdings, noch gibt es praktisch keine oder nur sehr wenige ATX 3.0 Netzteile auf dem Markt. Die Umstellung findet gerade erst statt und bislang ist die GeForce RTX 4090, hergestellt von Nvidia selbst als Founders Edition und auch von allerlei Boardpartnern wie MSI, Gigabyte, Asus und Co., die einzige Grafikkarte auf dem Markt, die genau diesen neuen Anschluss unterstützt. Nvidias 3000er Reihe hatte in den Founders Modellen allerdings bereits eine Art Vorgänger dieses neuen Standardstromanschlusses an Bord. Was macht Nvidia nun also angesichts einer neuen Grafikkarte mit nur einem neuen Stromanschluss und einem Markt, auf dem praktisch kein potenzieller Käufer ein ATX 3.0 kompatibles Netzteil hat. Genau, Nvidia legt einen Adapter bei. Das ist so ein kleiner Krake, kommt also mit richtig Kabelsalat im Gepäck. Auf der einen Seite der beschriebene 16-Pin-Stecker und den anderen Seiten vier von den altmodischen 8-Pin-Buchsen. Viermal bis zu 150 Watt, das macht 600 Watt. Das passt und das ist mehr als genügend. Tests haben damals gezeigt, zum Launch der Grafikkarten, dass die neuen 4090 Modelle auch mit nur drei verbundenen Steckern, also maximal 450 Watt, problemlos funktionieren. Bis die neuen Netzteile im Markt verbreitet sind, gibt es also zumindest für Nvidia-Karten so eine Zwischengeneration. Eine Phase mit zukunftsgewandten Karten mit einem etwas sperrigen Adapter für die gegenwärtigen Netzteile. Aber warum schmilzt nun dieses Kabel? Schnell wurde dabei online ein Warnhinweis eines Third-Party-Kabelherstellers aufgetan, in der davor gewarnt wird, dass das neue 16-adrige Kabel am Stecker horizontal oder vertikal zu knicken. Und wenn der Knick nötig sein sollte, dürfte der erst 3,5 cm vom Stecker entfernt begonnen werden. Und da wird konkret davor gewarnt, dass hier unsachgemäßer Gebrauch ein Erhitzungsrisiko nach sich zieht. Eine Warnung, die auch der entsprechende Interessenverband hinter den neuen Standards im September ausgegeben hat. Der schöne neue Standard also eine Fehlkonstruktion? Denn angesichts der massiven Größe vieler neuer 4090 Karten dürften geknickte Stromkabel kaum vermeidbar sein. Gehäuse sind eng, irgendwo kommt da mal die Seitenwand oder hinten irgendeine andere Sperre, da muss man das Kabel doch einfach lang biegen. Es herrschte große Verwirrung in den letzten Tagen. War es ein Einzelfall? Ist es ein systematisches Problem? Muss man als Besitzer einer dieser Karten Sorgen haben? Am 27. Oktober veröffentlichte der Hardware-Redakteur Igor Walusek von igorslab.de dann eine vorläufige Analyse des Problems und die kommt zu einem interessanten Erkenntnis oder mehreren. Konkret scheint hier nicht der Formfaktor schuld zu sein, auch nicht die Kabel des Adapters, aber sehr wohl liegt das Problem im Adapter, nämlich diesen Adapter, über den ich gerade sprach, von 4 8-Pin-Kabeln auf den 16-Pin-Stecker. Da hat Nvidia wohl einen minderwertigen Stecker rein designt. Die Stromkabel, die sind mehr als ausreichend dick und vier Stück führen letztendlich in diesem Adapter mit 12 Volt Spannung auf 6 viel zu dünne Kontaktplättchen. Igor verwendet hier den Begriff Stagnolpapier in diesem Stecker. Da sind sie aufgelötet und eine Bewegung dieses Steckers an den Kabel, die reicht schon aus, um diese Lötstellen, diese dünnen Lötstellen brechen zu lassen und plötzlich müssen die verbleibenden dünnen Kontaktstellen den ausgefallenen Strom kompensieren, den ausgefallenen Kontakt. Genügend Strom fließt ja auch durch die drei restlichen 12-Volt-Kabel, die durch den Adapter führen. Haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dass auch drei 12-Volt-Kabel letztendlich ausreichen. Dazu kann es auch in der kaputten Lötstelle zur Erhitzung kommen. Auch im Inneren des Steckers rings um die weiblichen Steckverbinder seien, so Igors Analyse, viel zu dünne, viel zu fragile Leiter verbaut, die all diese Stecker kurz schließen, um sozusagen ja, die Spannung da überall anliegen zu lassen. Und die seien der dort anliegenden Stromstärke, der Leistung nicht gerecht. Andere Kabel, wie etwa die der ersten ATX 3.0 Netzteile, sind hier nicht betroffen. Es scheint konkret nur die Nvidia-Adapter zu betreffen, die wohl minderwertig gefertigt wurden. Und die können eben rasch beschädigt werden, unsichtbar für die User und sich dann extrem erhitzen, so dass das Plastik schmilzt. Ob es hier wirklich eine Brandgefahr besteht, ob überhaupt schon mal einer dieser Adapter wirklich in Flammen ausgebrochen ist, ist derzeit noch etwas unklar. Schön ist es allerdings nicht, es ist definitiv ein Defekt. Ein unschönes Detail an der Geschichte, Nvidias Adapter liegt auch vielen, wenn nicht sogar allen Karten der Boardpartner bei. Es sind also nicht nur die Founders Editions, die Nvidia hergestellt hat, betroffen, sondern potenziell jede RTX 4090, sofern sie nicht mit einem 16-Pin-Kabel direkt an ein ATX 3.0 Netzteil angeschlossen ist. So zumindest Igors bisheriges Fazit. Derweil scheint der Vorfall inzwischen auch Chefsache bei Nvidia zu sein. Noch am gleichen Tag informierte der Konzern igorslab.de zufolge alle Boardpartner und wies sie an, die betroffenen Geräte zur Untersuchung ans Nvidia-Hauptquartier zu schicken. Igor nannte auch Astron, den Subunternehmer, bei dem Nvidia seinen Adapter herstellen ließ, der dürfte keine gute Woche haben. Angeblich ist Nvidia-CEO Jensen Huang auch direkt nach Taiwan geflogen, um dieses Problem zu besprechen. Hierfür konnte ich allerdings keine Belege finden. Offiziell hat sich Nvidia bislang noch nicht zum Vorfall geäußert, aber es ist mit einem Rückruf der 4-auf-1 Adapter in den kommenden Tagen zu rechnen. Und zumindest im Verborgenen ist Nvidia bereits sehr aktiv, auch proaktiv. Betroffene User in Online-Communities werden etwa allesamt rasch von den Nvidia-Repräsentanten angeschrieben und bekommen auch direkt Ersatzkarten angeboten, selbst wenn sie die nicht direkt bei Nvidia gekauft haben. Am Ende ist es jetzt vielleicht nicht die dramatischste Story der Woche oder der letzten Zeit, aber für mich ist sie dennoch hochinteressant, drum auch etwas ausführlicher heute. Denn das hier ist ein kleiner Krisenfall. Keine absichtliche Provokation, kein Taktieren oder irgendwie eine unliebsame Geschäftsentscheidung. Hier ist schlichtweg etwas schiefgegangen, das keiner so kommen sah und das keiner so kommen sehen will. Niemand hat da Bock drauf und die Verunsicherung ist groß. Schließlich steht da das Thema des Brandrisikos im Raum. Und da ist binnen weniger Tage sehr viel passiert. Erkenntnisse wurden gesammelt, das Problem wurde eingegrenzt und die Funktionsweise dieses Adapters wurde mir wunderbar mit Diagrammen aufbereitet. Euch auch, wenn ihr meinen Quellenlinks folgt. Zwar steht eine offizielle Stellungnahme Nvidias noch aus, aber auch das kann ich nachvollziehen. Die wollen sich erstmal 100% sicher sein, was da los ist, bevor sie reagieren. Bis die Sache ausgestanden ist, bleibt nur mein Hinweis an die ein, zwei Privilegierten unter euch, die eine RTX 4090 haben. Prüft eure Stromadapter, guckt, ob sie nicht vielleicht schon irgendwie angeschmolzen sind. Wenn ja, sofort den Betrieb einstellen und den Hersteller oder Nvidia kontaktieren. Wenn nein, dann erstmal sorry, ich habe euch gezwungen, an einem sehr fragilen Stromadapter rumzumachen, der bei euch zumindest funktioniert hat. Aber behandelt ihn in Zukunft so, als wäre er Sprengstoff und behaltet die aktuelle Lage im Blick. Vielleicht ist auch eine Reduzierung des Power Limits auf 300 Watt in den Grafikkarteneinstellungen, vielleicht mehr versus MSI Afterburner, kenne ich da nicht so aus, eine gute Idee. Im Nvidia Subreddit gibt es einen sehr informativen, ständig aktualisierten Sticky Thread zur Situation. Behaltet das Thema als potenziell Betroffene also definitiv im Auge, bis es da ein offizielles Statement und eine Handlungsanweisung gibt. Puh. Tja, und jetzt geht's erstmal weiter mit Magazinthemen, die allesamt keine Gefahr für euer Leib und Leben darstellen. Nvidia unlaunched das RTX 4080 12 GB Modell. Bleiben wir noch kurz beim Thema Hardware und Nvidia-Grafikkarten. Wenn euch das ganze Hardware-Thema nicht so interessiert, nutzt doch einfach die Kapitelfunktion dieser Folge, dann springt ihr auch gleich zum nächsten Gaming-Thema. Also, am 40. Oktober tat Grafikchip-Hersteller Nvidia etwas sehr Unerwartetes und, Zitat, unlaunchte die am 20. September angekündigte 12 GB-Variante der bislang noch nicht erschienenen RTX 4080 Grafikkarte. Die Meldung im Wortlaut ist knapp genug, um sie hier mal vorzulesen in voller Länge. Zitat: Die RTX 4080 12 GB ist eine fantastische Grafikkarte, aber sie trägt nicht den richtigen Namen. Zwei GPUs mit der Bezeichnung 4080 zu haben, ist verwirrend. Deshalb drücken wir bei der 4080 12 GB die Unlaunch-Taste. Die RTX 4080 16 GB ist fantastisch und auf dem besten Weg, Gamer überall am 16. November zu begeistern. Wenn die Schlangen um den Block und der Enthusiasmus für die 4090 ein Hinweis darauf sind, wird der Empfang für die 4080 großartig sein. Zitat Ende. Ha, ist eine eigenwillige Meldung, nicht wahr? Da entscheidet sich Nvidia, ein angekündigtes Grafikkartenmodell nicht auf den Markt zu bringen und hat dafür nur sehr vage Gründe parat. Nicht der richtige Name. Verwirrend. Bitte was? Tja, das Ei hat sich Nvidia selbst gelegt, als die Firma am 20. September ihre neuen High-End-Grafikkarten der Ada Lovelace-Generation vorstellte, also die RTX 4090 und RTX 4080. Dieses Jahr werden zunächst nur die Top-Modelle erscheinen. Zu saftigen Preisen. Am 12. Oktober, so Nvidia damals, würde die 4090 erscheinen, ab $1,599, so ist es auch gekommen, und im November dann die RTX 4080 ab $899. Bei uns sind die Preise übrigens allesamt deutlich höher, weil in den USA Produktpreise ohne Mehrwertsteuer ausgegeben werden und in der Regel US-Produkte generell einfach ein bisschen teurer sind derzeit hier in Europa. Die 4080 jedenfalls würde es, und das stand seit dem 20. September fest, in zwei Modellvarianten geben. Eine mit 16 GB Videospeicher und eine Modell mit 12 GB Videospeicher. Freilich ist nur das Modell mit weniger Speicher ab $899 zu haben. Die 16 GB Variante, die geht dann laut Nvidia bei $1,199 los. $300 mehr. Ein Drittel teurer als die 12 GB Variante. Das ist schon ein bisschen, das macht stutzig. Das ist ein krasser Aufpreis. Und die offizielle Spezifikation der angekündigten drei Modelle, die zeigt dann auch noch auf, dass sich das 16 und das 12 GB Modell der 4080 in mehr als nur der Speicherbestückung unterscheiden. Ja, eigentlich in fast allem. So kommt das 12 GB Modell mit 21% weniger Recheneinheiten, den sogenannten CUDA-Cores, daher. 7680 statt 9728 beim 16 GB Modell. Die Taktraten liegen durch die Bank etwa 100 MHz niedriger und der Speicher ist mit weniger Bandbreite an den Chip angeschlossen, mit 192 statt 256 Bit. Am Ende ist der Verbrauch der kleineren 4080 1480 gar niedriger, bis 285 statt bis 320 Watt. Trotzdem macht der Produktname den Eindruck, als handle es sich hier bloß um eine Variante mit einer kleineren Speicherbestückung. Und das sorgte für große Verwirrung, für Verwunderung und Unverständnis. Bei diesen Specs sollte das 12-Gigabyte-Modell doch eher RTX 4017 heißen. Was denkt sich denn wieder hier? Das ist doch auch für uninformierte Käufer total irreführend. Man glaubt schließlich hier eine gleichwertige Karte wie die 16 GB 4080 zu kaufen, aber in Wirklichkeit ist es ein gänzlich anderes, weniger leistungsfähiges Modell. Es ist schon irgendwie skandalös. Als Nvidia zum Launch der 4090 Mitte Oktober dann auch noch einige eigene Benchmarks der neuen Grafikkarten veröffentlichte, in denen beide 4080-Karten ausgewiesen waren, da gab das der Entrüstung und der Verwunderung nochmal richtig Feuer, denn das 12-Gigabyte-Modell, das schnitt da deutlich schlechter ab als sein großer Bruder. Also wirklich messbar mit ordentlich Lücke. Sagen wir, wir sprechen hier von 20% oder mehr. Was zum Teufel? Und das Ding trägt denselben Namen. Tja, und deshalb drückte Nvidia nun auch auf den Unlaunch-Knopf. In der Tat hatte das Modell den falschen Namen. In der Tat war der sehr verwirrend. Ja, verwunderlich. Doch warum hat Nvidia das so gemacht? Hat man diese Kritik nicht kommen sehen? Ging es nur darum zu sagen, RTX 4080 ab $899? Hat man sich wirklich erhofft, das würde am Ende funktionieren? Die Boardpartner jedenfalls seien wohl noch rechtzeitig von Nvidia informiert worden, dass sie ihre Produktion einstellen und auch kompensiert wurden, seien wohl auch nicht böse drum und laut aktuellen Insider-Aussagen ist wohl tatsächlich derzeit gar kein Launch dieses Grafikchips, formerly known as RTX 4080 12 GB, geplant, zumindest nicht in den nächsten Monaten, vielleicht später mal leicht abgespeckt, also nicht konkret in dieser Version, als eine 4070-Variante. Tja, am Ende ist das eine seltsame Geschichte, aber so ist sie passiert. Und so habe ich sie euch erzählt. Nun aber genug mit Hardware, widmen wir uns mal Games und Game Studios. Entwickler verzichtet auf Japan-Release von Science-Fiction-Horrorspiel The Callisto Protocol. Am 27. Oktober postete der japanische Twitter-Account des Science-Fiction-Horrorspiels The Callisto Protocol für seine Besucher eine wichtige Nachricht. Dem Text als Bild zufolge hätte man sich entschieden, die japanische Version des Spiels nicht weiterzuentwickeln. Man sei der Ansicht, dass man es nicht schaffen werde, die Freigabeprüfung der japanischen Computer Entertainment Rating Organization, kurz CERO, zu bestehen. Und wenn man die Spielinhalte extra dafür ändern würde, könnte man keine Spielerfahrung anbieten, wie sie das Publikum erwarte. Die Devs bitten um Verständnis und kündigen an, Vorbestellern in Japan ihr Geld zurückzuerstatten. Das makabere Science-Fiction-Horrorspiel The Callisto Protocol vom neu gegründeten Entwickler Striking Distance Studios, wo allerlei Veteranen der Dead Space-Spielereihe arbeiten, wird also nicht in Japan erscheinen. Und so wie ich das auch interpretieren kann, ist gar nicht klar, inwiefern die Arbeit an der japanischen Lokalisation hiermit auch eingestellt ist oder ob die schon abgeschlossen ist. Sprich, ich kann mir vorstellen, dass am Ende keine Version des Spiels, auch keine internationale, irgendwie japanische Texte enthält. Was doof für Spieler wäre, die über einen Import nachdenken. Aber konkrete Details hierzu kann ich leider nicht finden. Interessant ist aber allemal, dass hier ein Entwickler A. freiwillig einen Japan-Release aufgibt und B. derartige Gewaltdarstellungen in sein Spiel einbaut, um Punkt A. als schlüssig erscheinen zu lassen. Inhaltlich orientiert sich The Callisto Protocol extrem nah am großen Vorbild Dead Space, wo Strategic Dismemberment, also das strategische Abtrennen von Körperteilen bei den gegnerischen Mutantenmonstern, ein zentraler und innovativer Spielbestandteil war. Genauso wie grausame Todesanimationen und eben ein hoher Gore-Faktor. Das sind Elemente, die The Callisto Protocol kopiert, wenn nicht gar übertreibt. Und der japanische Markt ist etwas eigen. Es gibt zwar allerlei verschiedene Zero-Ratings, vergleichbar mit unseren USK-Einstufungen, bis hin zu Zero-Z, freigegeben nur für Spieler ab 18 Jahren. Dennoch werden auch hier immer noch gewisse Grenzen für Gewaltdarstellungen oder sexuelle Inhalte gesetzt. So wurde in The Last of Us Part 2 trotz Zero-Z-Rating eine Sex-Szene entfernt oder praktisch zensiert, sowie die Gewaltdarstellung im Spiel in einigen Details entschärft, insbesondere wenn es ums Abtrennen von Körperteilen geht, um eben ein Zero-Rating zu erhalten und damit den Japan-Release zu ermöglichen. The Last of Us Part 2 in Japan war eine andere Version, als wir sie gespielt haben. Sie war beschnitten. Und The Callisto Protocol hat Trailern und Vorab-Videos zufolge manch menschenähnlichen Gegnertyp und wie auch Dead Space einen großen Fokus auf das Abtrennen von Körperteilen. Da ist es klar, dass das Zero-Rating für Striking Distance Studio ein Dilemma darstellt. Entweder durch die Prüfung fallen oder die eigene Vision des Spiels einkassieren. Und so tritt das Team gar nicht erst zur Prüfung an, sondern schmollt rauchend vom Schulgebäude, mit Lederjacke, cool an so ein Moped gelehnt. Ha, wie rebellisch. Disk-Version des neuen Call of Duty enthält kaum Daten. Heute am Release-Tag dieser Magazinfolge, konkret am 28. Oktober 2022, erscheint weltweit das neueste Call of Duty Modern Warfare 2. Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Spiel von 2009. Die einzige Unterscheidung, das neue Spiel hat eine römische 2, das alte eine arabische 2. Jedenfalls, bereits am 26. Oktober gelang die Disk-Version des Spiels für Konsole bereits in die Hände mancher User. Und die staunten nicht schlecht, dass der Blu-ray-Datenträger auf der Disk lediglich 72 Megabyte an Daten enthält. Wie Eurogamer dann berichtet, müssen sich auch Disk-Käufer das neue Call of Duty letztendlich aus dem Netz laden. In Form eines Downloads von über 100 GB Größe, insgesamt benötigt der Titel schon jetzt um die 150 GB Platz auf der Festplatte der Konsole und das noch bevor der Battle Royale-Modus Warzone 2 gestartet ist. Nun ist es ja so, dass auch normale Disk-Versionen auf der Festplatte einer Konsole installiert werden wollen. Das ist also nicht so schlimm. Es ist natürlich bedauerlich, dass Call of Duty traditionell seine extrem hohe Installationsgröße beibehält. Aber der Skandal ist ja eher, oder der Aufreger, dass die Disk-Version lediglich eine Art Download-Key enthält. Sie ist nicht, wie in nahezu allen anderen Fällen, eine physische Kopie des Spiels, die man auch ohne Internetanschluss auf der Konsole installieren und spielen kann. Solch eine sogenannte Dummy-Disk ist ähnlich ärgerlich wie ein PC-Spiel, dessen Verpackung im Handel lediglich einen Steam-Key enthält. Denn vielleicht kauft man ja gerade deshalb eine physische Edition, weil man etwa eine langsame oder gar keine Internetverbindung hat. Andererseits, um jetzt kurz des Teufels Advokaten zu spielen, sind Day-One-Patches heutzutage die Norm. DLC-Inhalte, die ein Spiel am Launchtag viele Bugs und Probleme austreiben, da die Fassung auf der Disk um viele Wochen veraltet ist, wenn sie beim Kunden ankommt. Ungepatchte Disk-Fassungen vieler Games sind merklich schlechter, unfertiger und fehlerbehafteter als eine gepatchte Fassung. Ihr könnt euch ja mal den Spaß machen und ein Assassin's Creed, sagen wir mal Black Flag und die folgenden Teile, ungepatcht auf eurer PS4 oder Xbox One installieren und spielen. Ihr werdet staunen, wie viel kleine Fehler ihr finden werdet. Wer Disk-Versionen besitzt und spielt, der kennt das ja eh mit den Patches und auch der Tatsache, dass Wochen nach dem Release das Spiel langsam weiter gepatcht wird und dass diese Patches auch wichtig sind. Und die Fraktion der totalen Offline-Zocker dürfte überschaubar sein, zumal ein Großteil der Inhalte des neuen Call of Duty für den Mehrspieler gedacht sind. Und zumindest die Disk-Version des Spiels, auch wenn sie nicht das Spiel enthält, die kann gebraucht gekauft oder an den Gebrauchtmarkt weiterverkauft werden. Also ganz so skandalös ist die Existenz dieser Disk nicht. Frech ist es dennoch und irgendwie unverständlich und auf jeden Fall eine unangenehme Überraschung. Am Ende sind es mal wieder die armen Games-Archivisten, die bei solchen Vorgängen graue Haare bekommen. Wie will man ein solches Spiel langfristig bewahren und sichern, wenn es nur existiert, solange die entsprechenden Download-Server laufen? Oh Mann, diese Nische des Gaming-Hobbys und der Games- und Retro-Sammelleidenschaft, die tut mir wirklich leid. Ich fürchte, die werden in den nächsten Monaten und Jahren kaum Grund zum Lachen haben, wenn wir alle nur noch Abos haben und in denen Spiele dann einfach auftauchen und irgendwann wieder verschwinden. Und wir haben einfach weiter unser Abo und kümmern uns nicht drum. Und apropos Abo. Microsoft Quartalsbericht. Game Pass macht 15% des Xbox-Umsatzes aus, könnte teurer werden. Am 25. Oktober veröffentlichte der Microsoft-Konzern seine neuen Quartalszahlen. Der Umsatz stieg um 11% auf 50 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn sank um 14% auf 17,6 Milliarden. Der Aktienkurs des Unternehmens brach am Abend drastisch ein. War wohl eine Enttäuschung für die Anleger, ich kann es nicht interpretieren, dafür bin ich nicht hier. Vielmehr interessieren mich all die interessanten Details, die man daraus ziehen kann. Für uns gibt es da mal wieder ein paar Xbox-Zahlen zu entdecken, wenn auch nicht allzu viele. So wird herausgestellt, dass das Spieler-Abo Game Pass für PC derzeit besonders rasant wächst. Im Vergleich zum Vorjahr waren sie im letzten Quartal 159% höher, die Abonnentenzahlen. Und Cloud Gaming, das für viele Game Pass-Spiele bereits angeboten wird, wird von Microsoft als eine Art Zukunftstechnologie bezeichnet. Mehr als 20 Millionen Spieler hätten das bislang schon ausprobiert. Der Umsatz mit Games stieg im letzten Quartal leicht, insbesondere beim Hardware-Geschäft mit besseren Konsolenverkäufen als erwartet. Interessanter Datenpunkt, fast die Hälfte aller Käufer der Xbox Series S waren zuvor noch kein Xbox-User. Der Umsatz mit Services und Inhalten, der sank leicht, Gründe sind hier, und hier lobe ich einfach mal dieses Business-Sprech, das immer so schön optionslos ist. Die Gründe sind Rückgänge beim First-Party- und Third-Party-Content, sprich Verschiebungen, sowohl von Microsoft First-Party-Titeln, also konkret Starfield, als auch von anderen Third-Party-Spielen. Fürs gesamte Jahr erwartet man insgesamt einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr, das mehr First-Party-Releases beinhaltete, leicht abgefedert durch mehr Game Pass-Abos. Und konkret zum Game Pass kamen in den letzten Tagen auch noch mehr Infos ans Licht. Zum einen sprach Xbox-Chef Phil Spencer auf der Live-Tech-Conference des Wall Street Journal über das Spieler-Abo und erklärte da, dass es derzeit etwa 15% des Umsatzes in der Rubrik Xbox-Dienste und Inhalte ausmachte. Und das werde auch in Zukunft so bleiben. Zitat: Ich glaube nicht, dass der Anteil noch größer wird als das. Ich denke, dass die Gesamteinnahmen wachsen, also erreichen wir 15% einer größeren Summe. Aber wir haben nicht diese Zukunft vor uns, in der ich denke, dass 50-70% unserer Einnahmen aus Abos kommen. Zitat Ende. Und hier füge ich die kurze Analyse hinzu. Ich glaube, das ist auch die Hoffnung von Spencer und den Xbox-Entscheidern. Die wollen ja, dass du nicht bloß das Abo abonnierst und damit den Gros des Umsatzes für Xbox machst. Die wollen, dass du DLCs kaufst. Die wollen, dass du Mikrotransaktionen bezahlst und so den Betrag, den du durch dein Abo dalässt, natürlich noch durch weitere Umsätze anfütterst. Die wären wahrscheinlich sehr entsetzt, wenn sie 70% des Xbox-Umsatzes nur mit dem Abo durchführen, denn dann hätten sie eine extrem passive Kundschaft. Aber zurück zu meinem Text. Außerdem bestätigt Spencer, dass der Game Pass bereits jetzt profitabel sei. Spencer kommentiert auch das drastische Wachstum mit dem Abo auf PC, während es auf Konsole nicht mehr so stark zu wachsen scheint. Man habe da wohl alle erreicht, die bereit seien, so ein Abo abzuschließen. Er kommentierte auch eine Story, die im Oktober im Laufe der Kartellrechtsuntersuchungen des Activision Blizzard Deals ans Licht kam. Da erklärte Microsoft, dass der Deal es dem Konzern ermögliche, einen wettbewerbsfähigen Game Store auf einer Vielzahl von Plattformen anzubieten. Der Xbox Game Store soll auch auf Mobile existieren und User vom App Store und Play Store weglocken. Spencer erklärt hierzu, Zitat: Wenn man diese langfristige Wette eingeht, was wir tun, dass wir in der Lage sein werden, Zugang zu den Spielern auf den größten Plattformen zu bekommen, auf denen die Leute spielen, Android- und iOS-Telefone, dann wollen wir in der Lage sein, davon zu profitieren, mit Inhalten, Spielern und Storefront-Features. Zitat Ende. Ist also eine Kampfansage, dass Microsoft auch den Mobile-Markt ins Visier nimmt und da in den nächsten Jahren mehr anbieten will. Man kann sich vorstellen, dass da auch Game Streaming so ein Heißversprechen sein könnte und Teil des Plans. Zuletzt gab es von Phil auch noch einen Dämpfer, was die Preisgestaltung des Game Pass angeht. Er erklärte, dass man es für sehr wichtig erachtet habe, in diesem Weihnachtsgeschäft keine Preiserhöhungen zu bringen, dass man aber an irgendeinem Punkt die Preise für bestimmte Dinge erhöhen müsse. Man habe die bislang alle beibehalten, das werde man nicht für immer tun können. Gleichzeitig bemerkte Steven Totilo von Axios in einigen Dokumenten für Shareholder des Konzerns einige interessante Daten zum Game Pass, konkret zum Wachstum des Service und der Tatsache, dass es nun schon das zweite Jahr in Folge unter den gesetzten Zielen lag. Für das Fiskaljahr, das mit dem Juni 2022 endete, setzte man sich das Ziel von 73% Wachstum. Erreicht hat man aber nur 28%. Im Jahr zuvor lag die Messlatte bei 48% Wachstum und die Xbox-Division lieferte nur 37%. Und nach wie vor fehlt diese eine essentielle Zahl. Wie viele Abonnenten hat der Game Pass nun wirklich? Diese Zahl hütet Microsoft wie sein Augenlicht. In den Investorenpräsentationen ist lediglich von, Zitat, mehr als 25 Millionen die Rede. Eine Zahl, die schon seit über einem Jahr durch den Raum geistert. Es sieht jedenfalls so aus, als bliebe Microsofts Game-Abo ein wenig hinter den Erwartungen des Konzerns zurück, aber immerhin, es wächst nach wie vor und es ist profitabel. Phil Spencer mag hier seine Ziele nicht ganz erreicht haben, aber er dürfte nach wie vor recht sicher auf seinem Posten sitzen. Rocksteady-Gründer und Studioleiter verlassen das Unternehmen. Am 26. Oktober erschien auf der Website des Spieleentwicklers Rocksteady Studios, bekannt durch die Batman Arkham Open-World-Spiele, die Nachricht vom Rücktritt der Gründer und Leiter des Studios, Sefton Hill und Jamie Walker. Sie hätten die Entscheidung getroffen, das Studio zu verlassen. Derzeit arbeitet Rocksteady an einem Suicide Squad Open-World-Spiel. Nathan Burlow, lange Zeit Produktionsdirektor im Studio, wird die Rolle des Studiodirektors übernehmen. Darius Sedegian, ebenfalls ein Angestellter, der viele Jahre in dem Unternehmen gewachsen ist, wird die Produktleitung fürs Studio übernehmen. Die beiden Gründer verabschieden sich mit einem versöhnlichen, vor Stolz und Dankbarkeit durchzogenen Botschaft ans Team und an ihre Fans. Sie sehen ihr 2004 gegründetes Studio stärker denn je, ihr aktuelles Spieleprojekt in sicheren Händen und sie deuten an, gemeinsam ein neues Abenteuer im Games-Bereich anzutreten. Klingt, als ob sie ein neues Studio gründen wollen. Ein kleines Indie-Team vielleicht? Nein, wer weiß. Das Duo hinter der Arkham-Ära und des rasanten Erfolgs und Wachstums des Studios hat nun jedenfalls das Studio verlassen. Gutes Timing, irgendwie wirkt doch Suicide Squad spürbar anders als die bisherige Formel der Rocksteady-Spiele. Mal sehen, ob wir in einer 2032er-Folge von 10 Jahre Klüger genau diese News betrachten und dann sagen können, genau hier ist es passiert, hier begann der Wandel. Naja, wir werden sehen, irgendwann, falls wir uns dran erinnern. So denn, machen wir den Sack zu, machen wir einen Strich drunter. Kommen wir zum Ende der Sendung und das begehen wir wie gewohnt mit der feierlichen Verlesung einiger Release-Termine für PC und Konsole für die kommenden 14 Tage, also bis einschließlich 11.11. Wie immer garantiere ich hier explizit nicht für die Richtigkeit der Angaben. Release-Termine sind scheue Rehe. Und am 2. November dann dürfte jedenfalls The Entropy Center auf die Lichtung treten und ein wenig äsen, wenn wir es nicht verscheuchen. Das ist ein Puzzlespiel mit Ego-Perspektive und einem zentralen Gimmick. Mit einer besonderen Waffe, die übrigens ein Gesicht hat und mit uns spricht, können wir einzelne Objekte in der Zeit vor- und zurückschicken und damit allerlei Rätsel lösen und am Ende vielleicht sogar irgendwie die Menschheit retten. Das Ding kommt für PC, PlayStation und Xbox. Eine Demo gibt's bei Steam. Am 3. November hätten wir mal wieder eins dieser Kyloton-Rennspiele. WRC Generations kommt für alle Plattformen, ist das jährliche offizielle Spiel zur World Rally Championship, also mit allen Lizenzen der FIA und vielen Originalkursen, jetzt neu dabei Schweden und Fokus ist natürlich die 2022er Saison, wo erstmals auch Hybridautos mitfahren und dazu gibt es eine Handvoll Klassiker-Boliden und naja, ein paar neue Features wie angeblich verbesserte Fahrphysik und solche Sachen. Scheint mal wieder einer dieser Rennsporttitel für die Nische zu sein, einen größeren Markt dürfte dann Anfang Dezember eher das neue Need for Speed ansprechen, aber hey, wir schauen hier nur auf die nächsten 14 Tage und was sehen wir dann noch durch unser Fernglas? Ha! Wir erspähen The Chant für PC, PS5 und Xbox Series. Das Survival-Horror-Spiel versetzt uns in ein abgelegenes, spirituelles Camp in der Wildnis. Und was passiert, als unsere friedliche Hippie-Gruppe zusammen ein Ritual durchführt? Natürlich. Sie öffnen versehentlich ein Portal in eine, Zitat, psychedelische Dimension des Schreckens, die sich von negativer Energie ernährt. Tja, und damit beginnt ein psychedelisch eingefärbtes Katz-und-Maus-Spiel, in dem wir versuchen, den Abend im Hippie-Retreat zu überleben. Auf dem Stundenplan stehen Schleichen, Kampf, Flucht und Meditation, um unsere Psyche zu stärken. Am 8. November dann brauchen die beinharten Sonic-Fans da draußen vielleicht auch eine starke Psyche, denn mit Sonic Frontiers erlebt Segas Igel-Maskottchen sein erstes Open-World-Abenteuer und das sorgte in allen Vorberichterstattungen bislang eher für verwundertes Stirnrunzeln, irgendwie leer und charakterlos wirken die Spielwelten irgendwie roh und unfertig, das ganze Ding. Aber hey, bald kommt's raus, es ist Sonic mit einer Open World, wir schauen vielleicht einfach mal, wie es wird. Sonic Frontiers kommt für alle Plattformen. Und es ist nicht das einzige Spiel am 8. November, es ist nicht mal das einzige Sega-Spiel an diesem Tag, denn an dem Tag kommt auch der Football Manager 2023 für PC, PS5, Xbox One und Xbox Series auch als Teil des Game Pass. Auch eine Switch-Version mit dem Untertitel Touch wird es geben, die ist aber wohl eher mit den Mobile-Versionen der komplexen Fußball-Management-Version verwandt. Sprich, es ist hier nicht dasselbe Spiel zu erwarten, aber wohl ein ähnliches. Was genau die Unterschiede angeht, kann ich es nicht sagen. Diese Touch-Variante wird übrigens auch exklusiv bei Apple Arcade erscheinen. Und die unterscheidet sich auch wiederum von der Mobile-Variante des Spiels, die es obendrein zu kaufen gibt für iOS und Android. Ganz, ganz verwirrend. Aber halt, Fußballmanagement, wenn das Spaß macht, der hat da bald ein neues Spiel. Am 9. November dann kommt einer der größten PlayStation-Releases des Jahres. God of War Ragnarok setzt die Geschichte von Kratos und seinem Sohn Atreus, besser bekannt als Boy, fort, die mit dem 2018er God of War begann. Wieder geht's im Schweinsgalopp durch die nordische Mythologie. Wir lernen Thor und Odin kennen und metzeln uns durch allerlei illustre Welten voller böser Gegner und versteckter Schätze. Auf den ersten Blick wirkt der Titel wie eine sehr geradlinige Fortsetzung des ersten Teils. Was übrigens nicht das erste God of War ist, aber so ein Neuanfang für die Serie, weil es jetzt auch andere Waffen und ein RPG-System gibt, ein leichtes. Jedenfalls, das 2018er God of War war ein fantastisches Spiel. Alles, was man bislang vom Nachfolger sieht, wirkt gut, aber nicht revolutionär. Hoffentlich gibt es die eine oder andere Überraschung im Verlauf der Story. Das neue God of War kommt sowohl für PS4 als auch für PS5. Und am 11.11. dann startet nicht nur die Karnevalszeit, auch ein neues Magazin wird für euch rauskommen, höchstwahrscheinlich. Und ein Spiel wäre dann noch, und zwar Square Enix's Tactics Ogre Reborn. Einst als Tactics Ogre Let Us Cling Together für die PlayStation Portable erschienen, wird das Rundentaktik-Monster nun für PlayStation, PC und Switch neu veröffentlicht. immer noch mit einem enormen Umfang und komplexen Kämpfen, aber auch mit aufpolierter Grafik, neu arrangierter Musik, veränderten Metamechaniken für die Einheitenweiterentwicklung sowie diversen Komfortfeatures. Wer die Spielereihe nicht kennt, spielerisch erwarten euch hier Rundenkämpfe in schachbrettartigen Schlachtfeldern mit stark ausgeprägten Höhenunterschieden. Denkt an Final Fantasy Tactics und ihr seid verdammt nah dran. Und ich bin jetzt verdammt nah an meinem Feierabend. Ich muss nur noch fix die Stopptaste drücken und aus der dann beendeten Aufnahme eine fertige Magazinfolge basteln. Wenn ihr diese Folge hört, habe ich es bereits geschafft. Stoßt also mit mir auf meinen Feierabend und unser sonniges Wochenende an. Wie schön außerdem, dass ihr unser Projekt so großartig unterstützt. Dafür allerbesten Dank. Und am 11. November sollte das nächste Magazin dann kommen. Und bis dahin gibt es viele andere schöne Podcasts von uns. Hört da also gerne rein. Und ich monologisiere dann auch bald mal wieder über Spiele-News. Bis dahin.